Hallo bei Trending Topics. Die erste Idee ist brillant und man ist Feuer und Flamme, doch dann merkt man eines Tages, wir müssen das Geschäftsmodell ändern. Viele Startups sind erst mit der zweiten oder dritten Idee wirklich erfolgreich und legen sogenannte Pivots hin. Darüber will ich heute mit zwei Gründern sprechen, die genau so etwas schon durchgemacht haben und heute erfolgreicher denn je sind. Dazu begrüße ich im Podcast Valentin Schütz, den CEO und Mitgründer des Tiroler Startups Gronder. Hallo Valentin.
Hallo Jakob, grüß dich.
Und Christian Kletzl, den CEO und Mitgründer von UserGems mit Büros in Salzburg und San Francisco. Hallo Christian.
Hallo Jakob, freut mich, dass ich da bin.
Ja, ich will gleich mit dir beginnen. Christian, du schaltest dich ja jetzt gerade aus den USA zu. Vielen Dank dafür. Beschreib mal kurz aus deiner Sicht, du bist ja schon länger im Silicon Valley. Mit welcher Idee seid ihr, du machst das mit deinem Zwillingsbruder gemeinsam, mit welcher Idee seid ihr gestartet und was ist über die Jahre dann bis heute eigentlich daraus geworden?
Wir haben gestartet, die Idee war damals Shelf Flip und es war tatsächlich, also wir analysieren deine E-Mail-Inbox auf Purchases, die du gemacht hast und können da dann sagen, diese Produkte, die du vielleicht jetzt nicht mehr brauchst, wie viel sind die jetzt im Verkauf wert? Also tatsächlich B2C-Product, wo wir haben halt damals die Idee war, Leute beim Verkauf zu helfen, was auch dann sehr gut für die Umwelt ist und so weiter. Und mit dieser Idee sind wir damals auch in Y Combinator reingekommen. Aber wir haben damals sehr schnell gemerkt, dass eigentlich sehr, sehr wenig Produkte einen Wiederverkaufswert haben. Aber wenn man sich nicht gerade auf vor allem Apple-Produkte fokussiert, dann wird jetzt sehr, sehr wenig wiederverkauft. Das bedeutet, wir haben sehr, sehr schnell festgestellt, dass der Markt nicht so groß ist, wie wir uns das erhofft hätten. Wir haben dann quasi den Prozess gestartet, vor allem eben während, also YC dauert 3 Monate, also der Prozess hat dann während YC gestartet. Für uns war die Frage, können wir da noch irgendwas schaffen, was bis zum Demo-Day dann vorzeigbar ist, und haben in Wirklichkeit hier von quasi null begonnen und haben einfach mal mit Freunden gesprochen, geschaut, welche Probleme das existiert, dann auch sehr schnell. Und vermutlich ist es eher so, ist das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite, war dann sehr schnell die Frage B2C versus B2B. Sehr, sehr viele Meinungen waren unbedingt B2B. Du kriegst sofort Revenue, du hast eigentlich viel schneller Feedback. Und beim Startup geht es immer sehr schnell um Feedback. Und wir haben dann tatsächlich einen sehr, sehr großen Wechsel gemacht und haben eigentlich dann, unsere B2C-Idee war schon ein bisschen datenfokussiert, ich meine die Daten des eigenen Einkaufs und dann ist in die Richtung gegangen, Daten über Personen, also öffentlich zugängliche Daten über Personen zu sammeln. Und wir haben das ein bisschen verwendet, wir haben eine Influencer-Marketing-Solution gehabt, wo wir wir haben mit Firmen zusammengearbeitet, wo wir ihnen sagen können, haben, die Person, die jetzt dein Produkt gekauft hat, ist ein Influencer auf Instagram, ein Influencer auf YouTube. Also interessanterweise wieder im Einkaufsbereich, aber mehr in die Richtung, wir arbeiten B2B, wir arbeiten mit Firmen, geben denen Daten. Damals schon UserGems geheißen, aber von dort dann eigentlich wieder gepivotet und in dem Fall dann war der Pivot in Richtung, wir geben dir Informationen über deine eigenen Kunden, aber nicht mehr fokussiert darauf, dass wir dir sagen, wer sind die Influencer, sondern eher, wer sind im B2B-Bereich deine Kunden, also wer sind die täglichen User deines Produktes und wenn die den Job wechseln, dann geben wir dir Bescheid.
Okay, also über mehrere Schritte zum aktuellen Produkt gekommen.
Genau, und ich würde sagen, der erste Pivot war ganz ein großer und das nennt man in Wirklichkeit ist das komplett was anderes, auch wenn die Firmenstruktur sogar noch die gleiche ist. Der zweite war dann, glaube ich, eher ein natürlicher Pivot von, wir geben Daten zu Shops und Stores, um ihnen zu sagen, wer Influencer sind, dann der Pivot zu, wir geben dir Informationen über deine eigenen User und sagen dir, wenn die den Job wechseln. Das würde ich dann eher als Pivot bezeichnen, weil es ein kleinerer Schritt war.
Okay, kommen wir zu dir, Valentin. Gronder war ja vor 2 Jahren noch eigentlich was anderes, als was es heute ist. Erzähl uns mal ganz kurz, was war es früher, was ist es jetzt und wie kamst du dazu?
Ja, bei uns war es eher notgedrungen, würde ich es jetzt mal sagen. Was wir davor gemacht haben, ist ganz klassisch eigentlich ein professionelles Netzwerk für Culinary Professionals. Culinary Professionals sind Köche, sind Kellner, sind Baristas und so weiter. Und das hat eigentlich sehr gut funktioniert, sind da auch super gewachsen die letzten Jahre. Aber das Letzte, das Hotels und Restaurants während einer Pandemie brauchen, ist Mitarbeiter. Und so das letzte Produkt, das sie bezahlen, das ist so die Recruiting Solution, also ganz unten angesiedelt. Heißt, wir haben nicht nur neuen Revenue keine mehr gehabt, sondern auch die Bestandskunden waren jetzt nicht unbedingt glücklich, uns zu bezahlen, während sie ihre Betriebe zugehabt haben, was man verstehen kann. Heißt, wir haben aber auf der gleichen, zur selben Zeit, wie gesagt, eine Community gehabt und wir haben gesehen, hey, das sind unfassbar viele Leute online in der Zeit. Also Köche haben ihre Gerichte geteilt, Videos und so weiter. Und wir haben gedacht, okay, können wir das auch monetarisieren? Heißt, wir haben eine B2C-Subscription, ein B2C-Subscription-Modell eingeführt, ähnlich auch wie bei LinkedIn, wo du LinkedIn Plus oder wie es auch immer heißt, eingeführt, bei uns heißt Gronder Pro. Und haben gesehen, hey, super Early Traction, das funktioniert sehr, sehr gut. Und haben dann so schnelle Wachstumszahlen gesehen, dass wir uns gedacht haben, okay, auf was fokussieren wir uns jetzt? Heißt, das Recruiting gibt es weiter, aber wir haben uns dann voll auf das eine fokussiert, weil wir haben uns von Monat zu Monat verdoppelt und seit 2021 sind es jetzt 25% Month over Month, also es war wirklich ein crazy ride und haben dann im Februar haben wir ein Creator-Programm gestartet für Köche, in dem sie ähnlich wie auf Netflix, aber eigentlich mehr wie auf Spotify, ihre Rezepte veröffentlichen können und sie einen Share an der Mitgliedschaft bekommen, die wir verdienen. Und das hat super eingeschlagen. Es gibt unfassbar viele Köche, die ihr Wissen nicht monetarisieren können. Das Einzige, wie du das monetarisieren kannst, ist Kochbücher, super aufwendig, super teuer. Und wir haben ihnen einfachen Channel geboten, um ihre Rezepte zu monetarisieren. Und das hat mega eingeschlagen und seitdem war das eigentlich, der Pivot war dann mehr so opportunistisch, okay, auf was konzentrieren wir uns, wir sind nicht so groß, wir haben 25 Mitarbeiter, wir sehen, das eine wächst 25% im Monat, das andere, wer weiß, was mit Recruiting passiert in der Gastronomie die nächste Zeit, hey, lass uns auf das konzentrieren, also es war eher ein Pivot Richtung größere Opportunity.
Okay, spannend. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, ihr seid ja beide mit einer Ursprungsidee gestartet. Das hält man wahrscheinlich für damals die beste Idee. Man ist wahrscheinlich verliebt in die Idee. Man setzt sehr viel auf diese Idee und dann kommt es am Ende doch anders. Wie ist es euch da damit gegangen, quasi die alte Idee fahren zu lassen und sich einem neuen Ding zu widmen? Weil man hängt ja am Ende dann wahrscheinlich doch emotional ein bisschen auch an der ersten Idee, wie ging es euch damit? Valentin, wie war es da bei euch?
Ja, man muss jetzt schon unterscheiden, was ist die Vision, was ist die Idee. Und unsere Vision, also entstanden ist die Firma daraus, dass meine Eltern, die sind selber Hoteliers und Restaurantbesitzer, die haben keine Mitarbeiter mehr gefunden. Und wir haben gesagt, eigentlich die Vision ist, wir wollen Culinary Professionals helfen, ihr Potenzial zu erfalten, ihre Leidenschaft zu leben. Das war die Vision, warum wir das machen. Und da fällt das neue Modell schon drunter rein. Also das passt da eigentlich schon noch sehr gut dazu. Natürlich, was jetzt Produkt betrifft und Businessmodell, ist es ein harter Schritt, weil es ist auch ein Schritt ins Ungewisse. Weil man weiß nie, soll ich jetzt eher dranbleiben? Ist jetzt noch die Zeit, wo ich eigentlich mehr Ausdauer zeigen sollte? Oder ist eigentlich Zeit, davon wegzugehen? Und ich glaube, es gibt ein Buch von Seth Godin, The Dip, wo er das beschreibt, wann was ist. Aber das ist nicht so einfach. Also war definitiv ein harter Schritt. Aber also mein Learning ist, wenn man sich entscheidet, diesen Wechsel zu machen, dann muss man sich gut überlegen, muss man den auch voll machen. Heißt, man kann nicht nur ein bisschen, okay, lass mal das eine noch ein bisschen mitlaufen und spreadet sozusagen seine Forces. Das ist, also ich glaube, das ist der größte Fehler, dass du sagst, okay, 2-3 Mitarbeiter oder die Hälfte des Teams arbeitet daran, die andere daran. Sobald man Early Traction sieht, muss man die ganze Company auf das shiften, darauf einschwören, die Mitarbeiter darauf einschwören. Und das war bei uns natürlich auch, ja, sicher nicht einfach. Es war auch ein Prozess, das zu realisieren. Aber bei mir war es dann eher so ein Call mit einem unserer Investoren, der war im B2C-Subscription-Business davor schon drin. Der hat gesagt, hey, eure Traction da, die ist so eindeutig, man sieht es sofort, ob sowas funktioniert. Voller Fokus darauf. Das hat mir dann nochmal so das Approval oder für mich auch intern nochmal den Push gegeben, wo wir danach am nächsten Tag gesagt haben, auch im Board, okay, alles auf das Neue. Und ist am Anfang hart, aber als Unternehmer schaut man nach morgen, nach vorne. Morgen zählt, gestern interessiert eigentlich keinen und deswegen, geht es dann relativ schnell.
Christian, wie war es bei euch? Wie schwer war es, sich von der alten Idee zu trennen? Schlaflose Nächte oder ging es dann schon schnell?
Ich habe da so viele Gedanken gerade zu dieser Frage. Also vor allem eben mal, wie von Valentin schon gesagt, so wie trifft man diese Entscheidung? Und quasi, man hat immer diese Befürchtung, vielleicht wäre es ja doch was geworden. Und da ist eben, Airbnb schreibt über die 1000 Days of Pain. Die haben da nicht arg viel geändert, aber es waren 1000 Tage, wo es keinen Fortschritt gegeben hat in Month over Month Growth und dann plötzlich ist abgehoben. Also quasi, was, wenn die sich zu früh entschieden hätten, aufzugeben. Von dem her, und ich habe immer damals so überlegt, ein bisschen die Opportunity Cost of my life. So was wie, ich könnte jetzt in dieser Zeit was anderes machen und könnte das mehr bringen, als das, was ich da jetzt im Moment gerade mache. Quasi mache ich nur dieser Frosch, der im kochenden Wasser sitzt. Quasi arbeite ich nur an der Idee, weil ich vorher schon an dieser Idee gearbeitet habe und quasi bleib deshalb dran. Also immer so diese Gedanken. Und man geht dann schon ein bisschen so diese 7 Stages of Grief durch. Also ich kann mich noch erinnern, wie mein Co-Founder und ich das alles so durchbesprochen haben und diese Emotionen durchgegangen sind, aber dann, wie der Valentin gesagt hat, knallhart die Entscheidung treffen und dann das war's und move on. Und ich kann mich nur erinnern, dass genauso wie das zu erwarten ist, ist danach auch die Erleichterung gekommen.
Okay. Was ist das Schwerste am Pivot? Ich stelle es mir so vor, man hat ja ein bestehendes Team, was wahrscheinlich auch spezialisiert ist auf ein Produkt. Man hatte die Hires auch dementsprechend gemacht. Ist es dann am schwersten, die Mitarbeiter da mitzunehmen oder muss man die Kunden irgendwie mitreißen oder die Investoren überzeugen oder überhaupt alles drei? Was sind eure Erfahrungen?
Christian, bitte.
Also ich denke, der Valentin hat da damals ein größeres Team gehabt als wir. Wir haben ein paar Mitarbeiter gehabt. Von dem her, ich denke, wir waren ziemlich nahe zu den Mitarbeitern und von dem her, natürlich ist das der erste Schritt einmal, dafür zu sorgen, dass die Teammoral da passt. Ich denke, alles andere ist zweitrangig. Investoren. Das Argument von Investoren ist sowieso, dass sie in die Person investieren, vor allem in dieser Phase und nicht unbedingt in das Produkt.
Valentin, du nickst?
Ja, bei uns war es jetzt, durch Covid haben wir müssen die Hälfte unseres Teams, wir haben knapp 40 Mitarbeiter gehabt, gehen lassen, weil sonst hätten wir ja eine ziemlich kurze Runrate gehabt. Das hat schon mal natürlich harte Entscheidungen damals, also wir waren es gewohnt, harte Entscheidungen zu treffen in der Zeit. Aber ganz ehrlich, bei uns hat sich sehr natürlich angefühlt. Also die Mitarbeiter da mitzureißen war nicht schwer, weil ich glaube, dass das Team fühlt auch, wenn man an etwas arbeitet, das nicht fliegt, in dem Moment, das nicht so fliegt. Natürlich während Covid-Recruiting fliegt einfach nicht, ist ganz klar. Und deswegen ist es bei uns sehr, alle haben es, also die haben es geil gefunden. Die sind aufgesprungen und haben gesagt, geil, an dem möchten wir arbeiten, cool, das passt zu unserer Kultur, das passt zu unserer Firma, let's do it. Also ich weiß nicht, wie es bei anderen Firmen ist. Ich kann mir sicher vorstellen, wo die Entscheidung oft ein bisschen schwieriger ist, wo es nicht so einfach ist, wo Leute vielleicht schon länger an einem Produkt gearbeitet haben. Aber bei uns war es eine super einfache, also Entscheidung am Ende, also keine einfache Entscheidung, aber die Leute, es hat sich natürlich angefühlt und die Leute waren da direkt Feuer und Flamme.
Die Investoren davon zu überzeugen, war offenbar in eurer beiden Fällen nicht so das große Problem, weil die sagen, wir glauben an die Gründer und wenn sie das macht, dann soll es so sein?
Ich weiß nicht, ob die immer nur ab einer gewissen Scale an die Gründer glauben, vielleicht dann auch nicht mehr ganz so. Bei uns war es relativ einfach. Ich meine, unsere Runrate war ziemlich kurz und wir haben uns da selber, ich meine, da musst du nicht mal groß rechtfertigen. Und in dem Fall auch die Investoren natürlich, klar, abwartend, aber am Ende des Tages, wir haben daran geglaubt, die Gründer, die Investoren, das war jetzt eher das kleinere Problem. Interessant, wir haben auch einen Investor, der ist mehr auf Jobs konzentriert, und der war einer, der was wirklich gesagt hat, hey, auch wenn ich strategisch eher auf der Jobseite bin, macht's das. Wir sehen hier unfassbares Potenzial und wir wollen, dass hier groß wird. Also die haben uns da auch schon sehr unterstützt. Aber das ist, glaube ich, das kleinste Problem, das man zu der Zeit hat, würde ich jetzt mal sagen. Weil wenn du ein Pivot schon machst, dann bist du auf der Investorenliste eh nicht ganz oben. Und ich sage immer so, wie hoch du bei deinem Investor in der Geltung stehst, siehst du auf seiner Homepage, wo dein Logo gerankt ist. Und da kannst du es dann relativ leicht ablesen und dann ist es relativ easy.
Okay, alles klar. Christian, du bist ja viel im Silicon Valley natürlich unterwegs und dort ist ja so ein Pivot oder mehrere Pivots, das ist ja fast ein Ritterschlag, oder? Also je öfter man gepivotet hat, desto beliebter ist man bei Investoren, oder übertreibe ich?
Da übertreibst du sicherlich, aber es ist auf jeden Fall anders als in Österreich. Also das im Prinzip habe ich mir dann überlegt, so quasi, das gibt dann auch natürlich Hoffnung in der Hinsicht, dass wie viele der erfolgreichen Startups, die ich kenne, haben am Pivot hingelegt. Slack hat das gemacht, Twitter hat das gemacht, Amplitude ist jetzt gerade in die Börse gegangen, die haben das auch während dem YC-Batch gemacht. Also ich denke, es ist einfach viel mehr akzeptabel. Also es ist viel mehr akzeptabel, im Valley zu failen, weil zumindest hast du es probiert, das ist schon mal hoch angesehen. Und von dem her ist dann, glaube ich, der Pivot, wie gesagt, ich denke, viel mehr angesehen als in Österreich. Und jeder weiß einfach, dass es ist unrealistisch anzunehmen, dass deine erste Idee was wird. Super, wenn es ist, aber ich glaube, in sehr vielen Fällen ist das nicht der Fall.
Hm. Wenn ich euch richtig verstanden habe, Christian, bei User James war der Pivot ja ein eher längerer Prozess und Valentin, bei euch, bei Gronda, musste offenbar mehr oder weniger so über Nacht gehen. Aber was muss man eigentlich so einrechnen, wenn man sich so entscheidet, jetzt das Geschäftsmodell zu wechseln? Wie schnell kann man das machen? Muss man da mal ein halbes Jahr einrechnen mindestens? Oder wie kann man das so datieren?
Also von meiner Sicht sogar noch länger, weil es kommt dann ein bisschen darauf an, wie ähnlich der Pivot ist. Beim Valentin war es ja, ich löse ein Problem, was ja eh der beste Ansatz ist für ein Startup. Und mein Produkt versucht es zu lösen, aber wenn das Produkt das falsche ist, dann habe ich noch ein anderes Produkt, das das gleiche Problem löst. Das bedeutet, ich glaube, solcher Pivot ist einfacher und dauert nicht so lange, wie zumindest unser erster Pivot war ja komplett von, wir starten eigentlich von null wieder. Also in Wirklichkeit, diese 2 Jahre, die man beim normalen Startup einplanen kann, bis man mal ein bisschen Traction sieht, ist bei dem Pivot, muss man auf jeden Fall diese 2 Jahre einrechnen.
Hm. Valentin, bei euch, wie schnell ging es am Ende?
Ja, auch, wie gesagt, die Community hat schon existiert bei uns. Also wir haben eine Community schon gehabt. Es ist am Ende des Tages okay, wir haben das monetarisiert. Es war jetzt weniger ein Produkt-Change wie nur eine Paywall davor setzen. Aber bis wir uns dann wirklich entschieden haben, dass wir uns darauf fokussieren, hat es dann schon ein paar Monate gedauert. Weil man, also ich war selber ein Zweifler an diesem Produkt am Anfang. Wir haben gesagt, lass uns das testen. Wir haben es in einer Woche implementiert und habe gedacht, okay, das ist ganz nett, aber mal schauen, wie groß kann es überhaupt werden. Heißt, diese Vision für das Neue muss sich dann auch erst entwickeln. Ich glaube, das ist etwas, was auch in den Köpfen, das dauert ein bisschen, das hat sicher 3-4 Monate gedauert. Und wie groß es dann wirklich werden kann, hat dann sicher ja so ein halbes Jahr gedauert, bis man dann wirklich die Vision des neuen Produkts vor Augen hat.
Okay, also dann doch ein zacher, längerer Prozess. Zum Abschluss will ich euch noch fragen, jeden von euch, was sind die wichtigsten Learnings aus diesen Pivots, die ihr gemacht habt, die ihr anderen Gründern, die jetzt gerade zuhören, mitgeben könnt auf dem Weg? Christian, fangen wir bei dir an.
Also ich denke, diese Resilience. Also ich glaube, beim Startup braucht man ja sowieso dieses against all odds, wie lange bleibe ich dran an dem Startup? Und einfach, wenn es sehr unwahrscheinlich ist, dass das was werden könnte, muss man dennoch selber dran glauben. Und ich glaube, einfach eine extrem positive Einstellung. Ich denke, dass ich extrem sehr stark selbst motiviert bin und in Situationen immer das Beste sehe. Und ich glaube, das braucht man vor allem bei Startups und das braucht man noch viel mehr bei Pivots.
Und wahrscheinlich ein gutes Team, und du hast ja quasi mit deinem Zwillingsbruder ja seit Geburt mehr oder weniger das Team mit in die Wiege gelegt bekommen.
Ganz genau, ja. Ein gutes Team, das die gleichen Gene hat wie du. Das ist ein guter Tipp, ja.
Okay, super. Valentin, bei dir, was würdest du sagen?
Ja, das Thema Resilience definitiv, das ist Nummer eins, aber das brauchst du als Unternehmer sowieso, sonst wird es eh schwierig. Wenn ich drüber nachdenke, was war bei uns so auch das große Learning? Ich bin vor 2 Jahren vor Covid noch auf einer Konferenz gesessen, da hat ein anderer Unternehmer, wir haben den gleichen Investor, hat erzählt von seinem Pivot. Und er hat gesagt, hey, wir haben 5 Jahre an dem Produkt gearbeitet und wir sind so vor uns hergedümpelt. Und wir haben gesagt, okay, was können wir am besten, wo können wir unique sein? Welches Problem können wir wirklich lösen und wo ist unsere Core-Kompetenz? Und sie haben dann diesen Pivot gemacht, sie haben dann alles in eine Waagschale geworfen und das neue Produkt entworfen. Jetzt raisen sie gerade Series B, hat super funktioniert, hat mich mega inspiriert auch und ich so, wow. Und ich glaube, eines als Gründer ist, was viele wegschauen, was oft denkt man viel an Skalierung. Aber ich glaube, die meisten scheitern nicht an der Skalierung, sondern am Product-Market-Fit. Und ich glaube, das ist auch beim Pivot, man muss überlegen, wo finde ich am ehesten den Product-Market-Fit. Und wenn ich heute wieder von null anfangen würde, würde ich viel länger und viel härter an diesem Product-Market-Fit arbeiten. Das bedeutet, den zu measuren und dann wirklich wie eine Tretmühle an diesem Product-Market-Fit arbeiten. Und man bekommt, also mit dem User bekommt man ja raus, was der an einem Produkt mag. Und bei Instagram war es halt dann dieses Foto-Editing. Und bei uns war es halt die Community. Und beim anderen war es halt das. Und ich glaube, dass das extrem wichtig ist, Product-Market-Fit nicht nur bewirken, weil man jetzt die Idee hat, das könnte was werden, sondern das auf Fakten und Daten, userbasiert, problembasiert oder auf irgendwas anderes zu machen. Ich glaube, dass das extrem wichtig ist. Also, dass man da auch datengetrieben ist und da nicht nur nach Gefühl vorgeht, sondern mehr strukturell, ja.
Okay, also ich nehme mit, beim Pivot besonders wichtig, Team natürlich, Mut und die Daten, also ordentlich messen und schauen, ob das Ding, das Neue, auch wirklich funktioniert. Christian, Valentin, vielen Dank, dass ihr uns da heute Insights gegeben habt in die Pivots eurer Startups. Vielen Dank fürs Gespräch.
Danke, Jakob.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Ja, das waren Valentin Schütt, CEO und Mitgründer des Tiroler Startups Gronda, und Christian Kletzl, CEO und Mitgründer von User Gems, heute im Gespräch über Startup Pivot. Das war es von unserer Seite. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wieder mit spannenden Gästen bei Zebras and Unicorns melden. Bis dann und ciao.